Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Auf der Flucht vor den Fluten. In den Bergen Pakistans kämpfen über 3 Millionen Menschen mit den Folgen des Hochwassers. Nun treten die Flüsse auch im Flachland über die Ufer. Auf der Suche nach Stabilität. Der Zürich-Versicherungskonzern macht hohe Rückstellungen und darum auch weniger Gewinn. Auf der Suche nach mehr Sicherheit. Junge sollen mit 16 Autofahren lernen, um mehr Übung und Fahrsicherheit zu bekommen. Und auf der Suche nach der Wahrheit. Eine Journalistin versucht sich in China eine Vorstellung der Ölpest am Gelben Meer zu machen. Die Reportage. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Kropf.
Im Süden Pakistans bereitet sich die Bevölkerung darauf vor, dass ein Teil des Hochwassers aus dem Norden in den Süden fließt. Entlang des Flusses Indus, der nun auch im Süden zu überlaufen droht, werden zurzeit 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner evakuiert. Die UNO schickt einen Sonderbeauftragten in die betroffenen Gebiete. Er soll die humanitäre Lage bewerten und den Bedarf an Hilfsgütern ermitteln. Im Norden des Landes kämpfen die Menschen schon seit Tagen gegen die Fluten. Gemäß neuesten Schätzungen der UNO sind inzwischen über 4 Millionen Menschen von den Unwettern betroffen. Die Zürich-Versicherungsgruppe meldet für das erste Halbjahr 16% weniger Reingewinn. Er betrage noch 1,6 Milliarden Franken. Belastet wurde das Resultat von Abschreibungen in Höhe von gut 750 Millionen Franken. Allein das Geschäft mit Immobilienkrediten in Irland und Großbritannien, das kürzlich aufgegeben worden war, schlug mit 330 Millionen zu Buche. An der Börse wurden die Halbjahreszahlen des Zürich-Konzerns negativ bewertet. Die Aktie verlor zeitweise fast 4%. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re hat im zweiten Vierteljahr 812 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Im Versicherungsgeschäft gab es allerdings keinen Gewinn wegen hoher Schadenszahlungen nach dem Erdbeben in Chile und wegen der Ölpest im Golf von Mexiko. Der Touringclub Schweiz möchte das Mindestalter für Fahrschüler herabsetzen. So sollen schon 16-Jährige Autofahren lernen dürfen. Die praktische Prüfung soll aber auch in Zukunft erst mit 18 möglich sein. Diskutiert wird die Herabsetzung des Mindestalters für Fahrschüler auch beim Schweizerischen Fahrlehrerverband und der Vereinigung der Verkehrsschulen. Im September wollen die Verbände, Sicherheitsexperten und das Bundesamt für Strassen in einer Arbeitsgruppe über die Herabsetzung des Fahrschulmindestalters beraten. Dies haben die betroffenen Stellen gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Wer beim Einkaufen wissen will, aus welchem Land oder welcher Region das Gemüse und die Früchte stammen, bleibe oft ohne Antwort. Zu diesem Schluss kommen die Schweizer Kantonschemiker nach Kontrollen im Detailhandel. Sie überprüften über 500 Läden in der ganzen Schweiz und erkannten vor allem im Offenverkauf große Mängel. So waren 70% der Produkte falsch, ungenau oder gar nicht beschriftet. Das Verkaufspersonal müsse besser ausgebildet werden, schlagen die Kantonschemiker vor, damit sie über die Herkunft der Produkte Bescheid wüssten. Der Honig im Thurgau ist weitgehend frei von Rückständen des Antibiotikums Streptomycin. Streptomycin wurde in den letzten Jahren gespritzt, um die Obstbäume vor der Feuerbrandkrankheit zu schützen. Damit ließen sich aber auch viele Bienen auf Blüten von Bäumen nieder, die gespritzt worden waren. Wie das Thurgauer Landwirtschaftsamt mitteilt, enthielt nur knapp 1% der untersuchten Honigproben Rückstände des Mittels. Dieser Honig wurde vernichtet. Die betroffenen Imker erhalten eine Entschädigung dafür. Bier aus dem Ausland wird in der Schweiz immer beliebter. Das zeigen die neuesten Importzahlen der Zollverwaltung. Demnach wurde im letzten Jahr so viel ausländisches Bier importiert wie noch nie, nämlich gut 90 Millionen Liter, 60% mehr als noch vor 10 Jahren. Die Hälfte des importierten Biers kommt aus Deutschland, gefolgt von Bieren aus Frankreich und Portugal. Das britische Topmodel Naomi Campbell hat vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgesagt. Dort muss sich zurzeit Charles Taylor verantworten, der ehemalige Präsident von Liberia. Er soll während des Bürgerkrieges in Sierra Leone Rebellen mit Waffen versorgt und dafür Diamanten bekommen haben. Campbell bestätigte vor Gericht, dass sie im Jahr 1997 nach einem Abend mit Taylor mehrere Rohdiamanten bekommen habe. Ob aber Taylor ihr diese geschickt habe, wisse sie nicht. Die Richter in Den Haag erhofften sich von Campbells Aussage einen Beleg dafür, dass Taylor tatsächlich über Diamanten verfügte. In Brüssel ist ein prominenter Boss der neapolitanischen Verbrecherorganisation Camorra gefasst worden. Der Camorra-Chef und Drogendealer Vittorio Pirozzi sei in seiner Brüsseler Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Pirozzi war seit 7 Jahren auf der Flucht. Er war zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Wir haben Augenzeugen in 2 Katastrophengebieten. In Pakistan, in einem Flüchtlingslager, wo die Überlebenden der Überschwemmungen nun gegen Hunger und Seuchen kämpfen. Und in China am Gelben Meer, wo die Behörden das Ausmaß der Ölpest zu vertuschen versuchen, während Fischer mit bloßen Händen das Öl abtragen. Neben diesen Reportagen geht es um das schlechte Geschäft des Zürich Versicherungskonzerns, um den Führerschein auf Probe, schon für 16-Jährige, und um die Rollensuche von Ärztinnen und Praxisassistenzen. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Zunächst die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.401 Punkt plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 38,24 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,460. Zu den Wetterprognosen. Heute Nachmittag regnet es in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden kräftig und anhaltend. Die Schneefallgrenze sinkt ab dem Abend örtlich bis auf 1800 Meter. Im Mittelland und im Westen regnet es nur noch ab und zu und vor allem in Juranähe gibt es auch einige Aufhellungen. Im Süden regnet es zunächst noch kräftig. Im Laufe des Nachmittags wird es trocken und die Wolken lockern etwas auf. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen nur zwischen 16 und 20 Grad. Morgen fällt am Alpennordhang und im Osten noch Regen, sonst wird es zunehmend freundlich bei 21 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei 27 Grad. Am Wochenende ist es ziemlich sonnig bei 24 bis 28 Grad. Am Sonntag gibt es im Norden jedoch einzelne Schauer. Verkehrsinfo DRS von 12 Uhr und 37 Minuten. Auf der Nord-Süd-Achse 8 Kilometer Stau und 2 Stunden Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Es wird empfohlen, via die San Bernardino-Route auszuweichen. In Fahrtrichtung Süden staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen sowie zwischen dem San Nicolao-Tunnel in Mendrisio. Außerdem Stau oder stockender Verkehr ebenfalls im Tessin auf der Hauptstraße zwischen Magadino und Cadenazzo. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Wettstein. Dann in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne und dem Lyon-Tunnel. Schließlich besteht in Graubünden am Autoverlad Vereina in Saal 1 eine Wartezeit von 30 Minuten.
Seit fast einem Jahrhundert war der Monsunregen in Pakistan nicht mehr so gewaltig. In den Bergen im Nordwesten des Landes haben die Wassermassen unzählige Dörfer verwüstet und inzwischen strömen die Wassermassen auch in die fruchtbaren Ebenen des Landes und richten dort noch mehr Schäden an. Nach ersten Schätzungen sind bisher mindestens 1500 Menschen in den Fluten umgekommen und inzwischen sind mehr als 4 Millionen Menschen in ganz Pakistan betroffen und die Zahl dürfte noch wachsen. Ein Überblick über die Lage von Martin Durra.
Es regnet weiter, schreibt ein Hilfswerkmitarbeiter in sein Tagebuch und tags darauf lakonisch, es sind neue Regengüsse angesagt. Einfache Worte für eine Katastrophe, deren Ende noch nicht absehbar ist und deren Ausmaß noch niemand wirklich kennt. In der Nordwestprovinz sind Hunderttausende auf der Flucht vor der Flut. Ihre Häuser sind vom reißenden Wasser weggeschwemmt oder schwer beschädigt worden. Ganze Dörfer sind untergegangen oder von Schlammlawinen und abrutschenden Hängen ausgelöscht worden. Die angrenzenden Provinzen sehen bei ihren Nachbarn, was ihnen droht. Die Fluten strömen ost- und südwärts. In den Ebenen des Punjab sind schon hunderte Dörfer verwüstet worden und nicht nur Dörfer. Die Ernten gehen verloren, denn im Punjab liegt Pakistans fruchtbarstes Ackerland. Wenn das Wasser einmal wieder abgeflossen ist, bleiben die Schäden an Häusern, Straßen und Brücken und die Getreidepreise werden wegen des Mangels steigen. Lebensmittel werden teurer, heute schon sind sie enorm knapp. Die UNO ruft auf, Pakistan dringend mit Nahrung zu versorgen. Die Hilfseinsätze kommen immer noch schleppend voran, teils weil die massiven Regenfälle sie behindern, teils weil die pakistanischen Behörden schlicht überfordert sind. Präsident Zardari aber bricht seine Europareise nicht ab und fliegt nicht zurück zu seinem Volk in Not. Und zu Hause wachsen Enttäuschung und Wut, weil so viele immer noch vergeblich auf Hilfe warten und weil die Hilfe, wo sie ankommt, immer noch viel zu knapp ist.
Martin Durer. Zu wenig Hilfsgüter, kein genauer Überblick über die Zahl der Obdachlosen, all das macht die Hilfe vor Ort schwierig und führt zu chaotischen Situationen. So hat es der Korrespondent der ARD, Kai Küstner, in einem Flüchtlingslager im Katastrophengebiet erlebt.
Fliehend recken sich hunderte Hände gen Himmel. Diejenigen, die dichter dran sind, versuchen bereits, die Ladefläche des Lastwagens zu erklimmen, der soeben ins Flüchtlingslager gerollt kam. Denn von hier oben verteilen Hilfskräfte wertvolle Dinge. Bastmatten, Fächer gegen die Hitze, Trinkwasser. Verzweifelt versuchen sich diejenigen, die weit weg sind, einen Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Denn dies sind die Dinge, die sie jetzt zum Leben, zum Überleben so dringend brauchen. Das alles hat überhaupt kein System. Die werfen die Sachen einfach in die Menge. Einige kriegen was, die Starken sogar alles doppelt. Die Schwachen, die nicht kämpfen können, bekommen gar nichts. Als sich dieser Mann im Flüchtlingslager lautstark beschwert, erntet er zustimmendes Kopfnicken. Das sei hier so, stimmen andere ein. Die 13-jährige Kenat hat es diesmal gar nicht erst versucht, in die Nähe des Lastwagens zu kommen. Viel zu zierlich und klein ist sie für diese Art von Nahkampf. Zwei warme Mahlzeiten am Tag, Wasser und ein Zelt würden sie den Flüchtlingen bieten, sagen die Verantwortlichen des Lagers. Kenat weiß zu berichten,
wir leben in einem Zelt, aber mehr bekommen wir nicht. Wenn wir versuchen, uns unsere Mahlzeiten abzuholen, ist meistens schon nichts mehr da.
Es sind insgesamt 6 Personen, mit denen Kenat das kleine Zelt teilt. Immerhin hat sie es geschafft, mit ihrer Familie den Fluten zu entkommen. Sie alle retteten sich auf das Dach ihres Hauses im Nordwesten Pakistans, als das Wasser bedrohlich anstieg. Und ihnen zwar nicht das Leben nahm, aber sonst im Grunde alles. Wir haben die Nacht dort oben auf dem Dach verbracht, aber das Wasser hat alles zerstört, auch die Mitgift meiner Schwester, die bald heiraten wollte. Ein Boot habe sie in Sicherheit gebracht, erzählt Kenat und zeigt dann noch ihre Arme vor. Die sind von einem roten Ausschlag befallen. Wir tun für die Menschen, was wir können, verspricht der neue Leiter des Flüchtlingslagers hier in Nushera. Gerade erst hat die Provinzregierung das Camp von der Armee übernommen. Wie viele Menschen jetzt hier sind, weiß noch keiner so genau. 4.000, 5.000 vielleicht, schätzt der Leiter. Am Anfang gibt es in diesen Camps immer Probleme, weil die Regierung die genauen Zahlen noch nicht kennt. Aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen alles legen. Klar gibt es im Moment Beschwerden, dass es nicht genug Essen gibt zum Beispiel. Aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen besser. Die Region Nushera im Nordwesten Pakistans ist diejenige, in der die Fluten am heftigsten gewütet haben. Draußen vor den Toren des Camps, nur wenige hundert Meter entfernt, ist die Zerstörung allgegenwärtig. Häuser liegen in Trümmern, Tierkadaver am Straßenrand. Menschen campen direkt an der Hauptstraße unter freiem Himmel. Für viele draußen und im Lager selbst bleibt derzeit nicht viel mehr als die Gewissheit, überlebt zu haben. Zunächst. Die kleine Kenat würde gerne bald in ihr Dorf zurück, erzählt sie. Dann aber senkt sie die Augen, denn sie weiß ganz genau, das wird so schnell nicht möglich sein. Dafür ist die Zerstörung bei ihr zu Hause zu groß gewesen.
Kai Küstner aus Pakistan. Die Glückskette sammelt für die Opfer der Überschwemmungen. Das Postkonto dazu lautet 10-15.000-6 mit dem Vermerk Überschwemmungen Asien. Im Vergleich zur Konkurrenz ist die Zürich Versicherungsgruppe gut durch die Wirtschaftskrise gekommen. Jetzt aber, wo es bei vielen anderen wieder aufwärts geht, ausgerechnet jetzt meldet die Zürich einen Rückgang des Gewinns um 16% auf 1,6 Milliarden Dollar. Wie kommt das? Susan Giger war an der Medienkonferenz der Zürich.
Das Erdbeben in Chile, die Erdölplattform im Golf von Mexiko, klar, Solche Risiken würden auf das Resultat drücken, sagt der Zürich-Chef Martin Senn.
Im Sachversicherungsgeschäft hatten wir wetterbedingte Verluste und auch das chilenische Erdbeben hat uns natürlich entsprechend stark belastet.
Konkret mit 200 Millionen US-Dollar. Doch das ist nur das eine. Die Zürich hat auch noch sozusagen aufgeräumt. Vor über 10 Jahren kaufte der Konzern ein anderes Unternehmen und dazu gehört auch ein Bereich Kredite vergeben für Immobilien in Irland und Großbritannien. Mit den Schwierigkeiten auf den Immobilienmärkten in den letzten 3 Jahren hat dieses Geschäft viel Verlust eingebracht. Kredite vergeben gehöre definitiv nicht zum Kerngeschäft, sagt Martin Senn, der seit einem halben Jahr an der Spitze der Zürich steht.
Wir haben uns entschieden, aus diesem Geschäft auszusteigen und entsprechend auch diese vorsorgliche Provisionen getroffen.
Das heißt, für all die Verluste, die dieses Geschäft noch mit sich bringt, stellt der Versicherungskonzern 330 Millionen US-Dollar zurück. Noch eine weitere Position aus der Vergangenheit ist die Zürich angegangen. Es handelt sich um ein Portfolio mit Versicherungen in den USA. Der Wert von dieser Anlage schwankte extrem und war zu stark abhängig von den Finanzmärkten.
Also wenn die Finanzmärkte, die Aktienmärkte und die Zinsmärkte sich stark bewegten, hat dieses Lebensversicherungsportfolio auch entsprechend stark bewegt und unsere Bilanz belastet. Deshalb haben wir entschieden, das abzusichern.
Die Zürich bewertet diese Position neu, sie ist grundsätzlich also weniger wert, damit sie künftig weniger Schwankungen und Risiken bringt. Aber sie belastet dieses Mal eben auch den gesamten Gewinn. Das alles seien Risiken, die eben zum Geschäft gehörten, sagt Konzernchef Senn.
Für eine Gesellschaft unserer Größe werden wir immer Abschreibungen und Risiko und Rückstellungen haben, weil Risiko letztlich auch unser Geschäft ist. Wir kaufen unseren Kunden ihre Risiken ab und das führt oft natürlich auch wieder zu Belastungen innerhalb unserer Ertragsausweise.
Alles in allem kann man sagen, dies sind Anpassungen und Korrekturen, die den Versicherungskonzern stabiler und sicherer machen. Eher den sicheren Weg wählen, das zeichnete den Konzern in der letzten Finanzkrise aus. Der neue Konzernchef hält nun an dieser Strategie fest. Und dies fällt ihm noch leichter, weil nämlich das Kerngeschäft stabil ist. Die Einnahmen aus Prämien und Policen laufen gut, die Kosten wurden weiter gesenkt. Und beim Geschäft mit Lebensversicherungen konnte die Zürich gar noch zulegen.
Autofahren schon mit 16. Das wird jetzt auch in der Schweiz wieder diskutiert, nachdem gestern in Deutschland Weichen in diese Richtung gestellt worden sind. Das sogenannte begleitete Fahren war schon mal ein Thema, Anfang der 90er Jahre. Die Idee dahinter, wer früh Erfahrungen auf der Straße sammelt, fährt sicherer. Die Idee kommt nicht überall gut an. Monika Zumbrunn berichtet.
Die Statistik macht es deutlich. Junge Autofahrer sind öfter an Verkehrsunfällen beteiligt. Vor 5 Jahren wurde deshalb die Zulassung für junge Lenker verschärft. Den Führerausweis gibt es nur noch auf Probe. Definitiv wird er erst nach 3 Jahren Probezeit. Und dies nur sozusagen bei guter Führung. Nun soll die Grundausbildung für Neulenker erneut überarbeitet werden, erklärt Thomas Rohrbach, Mediensprecher des ASTRA, des Bundesamts für Strassen. Das ASTRA suche nach Verbesserungen,
um eine adäquate, an die heutigen Verhältnisse angepasste praktische Ausbildung zu erhalten.
Dabei wird auch ein Projekt des Automobilclubs TCS diskutiert. Es geht um die kontrollierte Fahrpraxis für Jugendliche ab 16 Jahren. Jean-Marc Devanat, zuständig für die Verkehrssicherheit beim TCS.
Ich kann mir vorstellen, dass ab 16, wenn der Junge seine Theorieprüfung gemacht hat, könnte schon anfangen zum Fahren mit einer begleiteten Person, die ausgebildet ist.
Wie diese Ausbildung genau aussehen soll, ist zurzeit noch nicht bestimmt. Aber die Begleitperson instruiert den Neulenker analog zum Fahrlehrer heute. Der TCS verspricht sich davon vor allem einen Vorteil, mehr Erfahrung für junge Lenker.
Er kann in der Nacht fahren, im Winter fahren. Was kann man nicht unbedingt machen mit der Normalausbildung?
Die zusätzliche Erfahrung in der Praxis erhöhe die Sicherheit auf den Straßen. Entsprechende Pilotprojekte der Straßenbehörden in Deutschland zeigen, dass das begleitete Fahren die Zahl der Unfälle in der Anfangsphase um 1/5 reduziert. An den Versuchsprojekten nahmen Neulenker ab 17 Jahren teil. Ob 17 oder gar 16, Roland Wiederkehr von der Schweizer Strassenopferstiftung Roadcross lehnt beides ab.
Also generell gilt unter Fachleuten, mit 16, 17, 18 ist das Risikobewusstsein überhaupt nicht ausgebildet. Deshalb die schweren Raserunfälle. Und je später man den Führerausweis macht, desto besser.
Erfahrungen könnten die Jugendlichen auch auf dem Beifahrersitz sammeln.
Wir schlagen eher vor, dass die Jungen neben demjenigen, der den Fahrausweis schon besitzt, Platz nehmen und genau sehen, was er macht und dann auf einer abgesperrten Strecke so üben kann, dass er es mit 18 nachher wirklich durchbringt mit dem Führerausweis.
Im September wird eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus Behörden und Verbänden über die Ausbildung für Neulenker diskutieren.
Es ist wahrscheinlich die größte Ölpest in der chinesischen Geschichte, die sich in diesen Tagen am Gelben Meer vor der Stadt Dalian abspielt. Auch fast drei Wochen nach der Explosion einer Pipeline im Ölhafen im Nordosten Chinas kämpft die Stadt Dalian gegen das Öl. Die Ölpest konnte zwar offenbar begrenzt werden, das ausgelaufene Rohöl wurde teilweise abgeschöpft, aber mit den Folgeschäden wird die Stadt noch lang zu tun haben. Und die Behörden tragen weiterhin wenig zur Aufklärung bei. Aus Dalian berichtet Ruth Kirchner.
Unter der Brücke an der Goldenen Bucht bläht ein Kranwagen Berge von ölverschmierten Strohmatten auf einen Laster. Träge schwappt öliges Wasser an die Uferbefestigung der kleinen Hafeneinfahrt. Teile des Ufers sind mit Strohmatten abgedeckt. Sie sollen das Öl aufsaugen. Ununterbrochen bringen schwarz verdreckte Fischerboote neue Ladungen mit öligen Matten, die die Helfer aus dem Meer gefischt haben. Wir haben schon fast den gesamten Strand sauber gemacht, sagt der örtliche Verwaltungsleiter Zhao Min, der am Ufer die Arbeiten begutachtet. Nur hier, wo die Boote anlegen, ist es noch dreckig, aber in ein paar Tagen ist auch hier alles sauber. Dass es so schnell geht, glaubt außer ihm niemand. Seit vor drei Wochen tonnenweise Rohöl ins Gelbe Meer lief, sind Tausende von Fischern, Arbeitern und freiwilligen Helfern im Einsatz. Die Fischer und Muschelzüchter der Region haben tagelang das Rohöl aus dem Meer abgeschöpft. Doch an vielen Stellen sind Strände und Felsen immer noch schwarz vom Öl, treibt eine dünne Ölschicht auf dem Wasser. Rund 30 Euro hat die Regierung den Fischern für jeden Behälter abgeschöpften Öls versprochen, als Anreiz, sich ins Zeug zu legen. Aber noch haben Leute wie Muschelfarmer Xu keinen Cent gesehen. Bislang habe ich noch nichts bekommen, noch haben sie nichts verteilt, sagt Xu, der sich neben den Kranwagen an der Brücke ausruht. Keine Ahnung, ob wir das Geld wirklich kriegen. Wir wissen auch noch nicht, ob wir Entschädigung bekommen. Auch andere Fischer klagen hinter vorgehaltener Hand, dass sie bislang nur einen Bruchteil des zugesagten Geldes erhalten hätten. Schlimmer noch, viele Helfer sind vom Kontakt mit dem giftigen Rohöl krank geworden. Anfangs gab es noch nicht einmal Handschuhe, sagt Muschelfarmer Xu, der jetzt beim Bergen der Strohmatten hilft. Manche haben Schwellungen. Ich habe nicht so viel Öl angefasst und noch keine Symptome. Doch einige meiner Kollegen haben Schwellungen an den Händen, da wo sie sich gekratzt haben. Mittlerweile haben die Helfer zumindest provisorischen Schutz. Plastiksäcke über den Turnschuhen, schwarze Müllsäcke dienen als provisorische Westen. Blaue Stoffhosen und gelbe Gummihandschuhe machen die Ausrüstung der freiwilligen Helfer komplett. Nur so ganz freiwillig sind viele offenbar nicht dabei. Keiner darf mit Journalisten reden. Auch am Baishouan-Strand sind Trupps von Helfern unterwegs. Der halbe Strand ist mit Strohmatten bedeckt. Ölschlängel im Meer sollen eine weitere Ausbreitung des Öls verhindern. Die Verschmutzung war schlimm, sagt einer der Helfer, der sich abseits des Arbeitstrupps dann doch traut, ein paar Fragen zu beantworten. Jetzt ist es ein bisschen besser. Wir sind ja viele Leute. Die Leute von den Behörden kommen jeden Tag und begutachten die Fortschritte. Nur Interviewanfragen lehnen die Behörden weiter ab, sodass weiterhin niemand weiß, wie viel Öl tatsächlich ausgelaufen ist oder abgeschöpft wurde. Die Strände der Goldenen Bucht sollten im Sommer eigentlich voller Urlauber sein. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle der 6-Millionen-Stadt Dalian. Aber die Strände sind fast leer. Restaurantbesitzer und Souvenirhändler warten vergeblich auf Kundschaft. Ich habe heute noch nichts verkauft, klagt dieser Mann. Und gestern auch so gut wie gar nichts. Das Geschäft ist kaputt. Der Schaden ist riesig.
Auch die Fischer und Muschelzüchter trifft die Ölpest hart. Die Ernte dieses Jahres könne er abschreiben, sagt Muschelzüchter Xu.
Ich mache mir große Sorgen. Es geht um die Existenz meiner ganzen Familie. Es ist doch nicht ein Problem von 1, 2 oder 3 Jahren. Dies wird uns 8 bis 10 Jahre beeinträchtigen. Und wir können nichts verkaufen.
Andere versuchen zu retten, was zu retten ist. Gleich neben den Baggern in der Goldenen Bucht holt ein anderer Fischer netzeweise Muscheln aus dem Meer. Die Ernte werde schon vom Öl beeinträchtigt, sagt er. Aber die Muscheln kann man noch essen. Da ist sicher Öl dran. Die Muscheln waren ja im Wasser. Aber giftig sind sie nicht. Aber richtig überzeugt ist er nicht. Seine Gummistiefel sind schwarz vom Öl. Seine Kundschaft verschreckt. Im Radio wird vor dem Verzehr von Muscheln und Meeresfrüchten gewarnt. Und alle wissen, die Auswirkungen der Ölpest dürften noch auf Jahre zu spüren sein.
Immer mehr Menschen werden älter und je älter Menschen werden, desto eher leiden sie an chronischen Krankheiten, an Herz-Kreislauf-Problemen, Rheuma oder sie haben Zucker. Und dementsprechend machen bei vielen Hausärzten chronisch Kranke inzwischen bis zu 80% aller Patienten aus. Viele der damit verbundenen Routinebehandlungen möchten die Ärztinnen und Ärzte künftig ihren Praxisassistentinnen übertragen. Zustimmung finden sie bei jenen, die finden, es sei Zeit für eine grundsätzlich neue Rollenteilung im Gesundheitswesen. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Herzpatienten wägen, Lungenkranke beim Inhalieren überwachen, Durchblutungsstörungen bei Diabetikern erkennen. Für den Hausarzt und Präsidenten des Berufsbildungsverbandes für Praxisassistentinnen Emil Schalch könnte diese ärztlichen Routinetätigkeiten ebenso gut sie, seine medizinische Praxisassistentin, erledigen. Darf sie aber nicht.
Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass ich nur dann abrechnen kann, wenn ich diese Leistungen selbst erbringe.
Die Ärzteverbindung FMH bereitet deshalb einen Weiterbildungslehrgang vor, inklusive Diplom und einem neuen Abrechnungstarif. Das hieße unter dem Strich für die Praxisassistentin eine klare Aufwertung ihres Berufs, für den Arzt mehr Zeit für seine Kerntätigkeiten und, so Mediziner Schalch, das Ganze würde sich auch noch rechnen.
Wenn es uns gelingt, eben Arbeit auch auf billigere Schultern zu verlagern, dann sollte auch für die Krankenkasse per Saldo dann eine Verbilligung resultieren.
Was sich Hausärzte von der neuen Rollenteilung mit ihrer Praxisassistentin versprechen, dies sei nur ein erster Schritt, sagt Eva Ciniaco, Dozentin am Institut für Pflegewissenschaften der Universität Basel.
Es braucht in der Behandlung und Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen einen Paradigmenwechsel, das heißt weg von der alleinigen Betreuung durch einen Hausarzt hin zu einem interdisziplinären, teamorientierten Ansatz.
Bis anhin sei Pflege als Beruf eher passiv verstanden worden. Pflege führe aus, was der Arzt verordnet. Das sei jetzt anders.
Wir verstehen uns heute viel mehr als aktiver Beruf, der auch eigene Meinungen vertritt, eigene Ansätze in der Behandlung und Betreuung entwickelt hat und als Partner in der Behandlung von Menschen mit chronischen Krankheiten mit einbezogen werden möchte.
Wie zum Beispiel in Schweden. Dort übernehmen Pflegespezialistinnen die medizinische Beratung von Herzpatienten. Sie begleiten Patienten nach der Spitalentlassung und kontrollieren Symptome bei Hausbesuchen.
Das hat dazu geführt, dass es deutlich zu weniger Rehospitalisationen von Patienten mit Herzinsuffizienz gekommen ist.
Und es hat auch dazu geführt, dass die Patienten ihre Medikamente viel selbstständiger und disziplinierter einnehmen. In die medizinische Behandlung könnten aber nicht nur Pflegende und Praxisassistentinnen besser integriert werden, sondern auch die Apotheker, sagt Marcel Mehlin vom Apothekerverband PharmaSuisse.
Die Rollenaufteilung wäre absolut natürlich, wenn zum Beispiel ein Arzt und ein Apotheker im selben Betrieb tätig wären. Ohne Konkurrenzdiskussion würde sich die Kompetenz naturgemäß aufteilen. Der Arzt ist vor allem Spezialist für die Diagnose, für die Wahl der Therapie, für die Krankheiten und der Apotheker Spezialist des Arzneimittels und der Hygiene ist sehr ausgebildet im Labor und sehr viel unterbenutzt in diese Kompetenzen.
Rollen, aber auch Kompetenzen neu verteilen, das sei ein ganz zentraler Punkt, damit das Gesundheitswesen weiterhin überhaupt funktionieren könne, betont der Gesundheitsökonom Heinz Locher.
Ich kann mir vorstellen, dass Spareffekte eintreten, aber nicht im Sinne, dass man jetzt einfach billigere Arbeitskräfte einsetzt, sondern dass rechtzeitig Probleme erkannt werden, gerade durch eine engere Begleitung der chronisch kranken Patientinnen und Patienten und damit Hospitalisationen, Spitalaufenthalte, Operationen oder Notfälle verhindert werden können. Also der Spareffekt ist eher qualitativer Art als einfach ein billiges Sparprogramm.
Ob etwa eine neue Rollenteilung zwischen Hausarzt und Praxisassistentin tatsächlich sparen hilft, beim Krankenkassenverband Sondeswiss zeigt sich Sprecher Paul Rien skeptisch.
Weil eine neue Leistungserbringerkategorie, und das wären diese Praxisassistentinnen, in der Regel auch mehr Kosten bringt und das würde dann auch die Prämienzahler belasten unter Umständen.
Doch die Ärzte wollen die Diskussion mit Sondeswiss führen. Sie hoffen, dass sie mit der neuen Weiterbildung in 2 bis 3 Jahren beginnen könnten. Die ersten solchen Gespräche sollen noch diesen Herbst stattfinden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.